Bürgerfunkstudio der VHS aus Rheinberg. In der Moderation Karl-Heinz Kamps. Diese Sendung gehört zu der Sendereihe Ortsgespräche der VHS aus Rheinberg und wurde erstellt in Verbindung mit der Bürgerinitiative Salzbergbau geschädigt am Niederrhein. Nähere Informationen zur Sendung finden Sie unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Dies ist keine Live-Sendung. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie recht herzlich zu meiner Radiosendung Lobbyismus in Deutschland und Europa. In dieser Sendung habe ich mich mit Lobbyismus beschäftigt. Der Lobbyismus, ein Thema, das Politik und Gesellschaft bewegt. Hier geht es um den schmalen Grat der Wahrheit zwischen objektiven und schönfärberischen Informationsvermittlungen und Korruption. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass durch die Arbeit der sogenannten Lobbyisten versucht wird, bei der Erreichung von wirtschaftlichen und politischen Interessen den Lobbyismus als ein probates Mittel einzusetzen, um gewisse Ziele zu erreichen. Auch bei uns am Niederrhein ist der Lobbyismus allgegenwärtig, wenn es um wirtschaftliche und politische Interessen geht. Zum Beispiel bei der Entscheidung über den erweiterten Salzabbau, den Kiesabbau und der Errichtung von Produktions-, Energieleitungen und Windkraftanlagen, beim Straßen- und beim Schienenbau. Und so kann man die Liste noch immer weiter fortsetzen. Lobbyismus in Deutschland und Europa. Nun, wir unterhalten uns nun darüber, was ist Lobbyismus? Der Lobbyismus ist der Prozess, bei dem Interessengruppen Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen, um ihre Anliegen und Ziele durchzusetzen. Die Bezeichnung stammt ursprünglich von der Lobby, der Empfangshalle des Parlaments, wo solche Gruppen in Gesprächen mit Politikern ihre Anliegen vorgebracht haben. Heute gibt es unterschiedliche Methoden und Strategien des Lobbyismus, die teils kontrovers diskutiert werden. Schauen wir uns die Hauptmerkmale des Lobbyismus an. Es gibt den sogenannten direkten Lobbyismus, auch informelles Lobbying genannt. Bereitstellung von Informationen für Politiker und Verwaltungsmitarbeiter, zum Beispiel durch Broschüren, E-Mails oder Gespräche. Parteispenden, finanzielle Unterstützung von Parteien durch Unternehmen oder Verbände. Politiksponsoring, Finanzierung von Veranstaltungen durch Unternehmen, um Kontakte zu politischen Entscheidungsträgern zu fördern. Dann haben wir den indirekten Lobbyismus. Mobilisierung der Bevölkerung, um politischen Druck auszuüben. Erweitertes Deep Lobbying. Langfristige Beeinflussung der gesellschaftlichen Meinung und Werte, zum Beispiel durch Lehrmaterialien und weitere Broschüren. Spezielle Strategien sind der Drehtüreffekt, Wechsel von Personen zwischen Politik und Interessengruppen, Nebentätigkeiten von Politikern, Verbindung von Unternehmen oder Verbänden, die Einfluss auf Entscheidungen nehmen können, Politikberatung, Experten stellen Studien und Informationen bereit, die oft von den Interessen bestimmter Gruppen geprägt sind. Natürlich muss es hier auch eine Abgrenzung geben zur Korruption. Lobbyismus ist legal und folgt rechtlichen Vorgaben. Korruption hingegen bezeichnet den Missbrauch öffentlicher Ämter für persönliche Vorteile durch Bestechen, was in Deutschland strafbar ist. Die Grenze zwischen legitimer Einflussnahme und Korruption ist jedoch oft schwer zu ziehen und erfordert genaue Prüfungen. Wie gesagt, der Lobbyismus kann sowohl positiv als auch negativ wirken. Positiv: Die Interessenvertretung ermöglicht, dass vielfältige gesellschaftliche Anliegen gehört werden. Negativ: Übermäßiger Einfluss finanzstarker Gruppen kann zu einer Schädigung des Gemeinwohls führen. Der Lobbyismus bleibt ein zentraler, aber komplexer Bestandteil moderner Demokratie, der kritisch überwacht und reguliert werden muss. Was sind die interessantesten Aspekte des Lobbyismus, insbesondere in Deutschland? Hier gibt es unterschiedliche Ansätze des Lobbyismus. Lobbyismus muss nicht direkt in die Politik adressieren. Stattdessen kann er die öffentliche Meinung beeinflussen, um direkten Druck auf politische Entscheidungsträger auszuüben. Diese Art des Lobbyismus wird auch als Polit-PR bezeichnet, bei der öffentliche Kampagnen- und Medienarbeit eine zentrale Rolle spielen. Beispiele für die Öffentlichkeitsarbeit sind: Organisationen nutzen verschiedene Methoden, um Aufmerksamkeit für ihre Anliegen zu erzeugen, wie Flyer, Zeitungsanzeigen oder Online-Kampagnen. Selbst direkte Ansprache, etwa durch Ständen am Bahnhof oder in Geschäften, fällt unter diesen Ansatz. Die Vielfalt der Lobbyorganisationen kann man auch beschreiben. Es gibt Lobbyverbände, die nahezu jedes erdenkliche Interesse von großen Industrien hin betreuen. Diese zeigt die Breite der Interessen, die vertreten werden. Sprechen wir über die Intransparenz. Trotz der Präsenz zahlreicher Lobbyorganisationen ist der tatsächliche Umfang der Lobbytätigkeit schwer zu messen. Die Anzahl der Lobbyisten oder deren Einfluss bleibt häufig unklar. Viele Akteure vermeiden den Bericht Lobbyist. Das hat meistens einen negativen Touch und verschleiert nicht die Imageprobleme, die der Lobbyismus hat. Stattdessen sollte man lieber über Transparenz und die Vertretung legitimer Interessen sprechen. Wir sollten uns fragen, wie könnte der Lobbyismus transparenter gestaltet werden, ohne dabei legitime Interessenvertretung zu behindern? Ist die öffentliche Skepsis gegenüber Lobbyismus gerechtfertigt oder braucht es ein besseres Verständnis für diese Tätigkeit? Welche Rolle spielt Finanzierung von Kampagnen in der Beeinflussung der öffentlichen Meinung? Diese Themen sollte man vertiefen, um ein umfassendes Verständnis für die Funktionsweise und die Herausforderungen des Lobbyismus zu entwickeln. Nun ja, wir werden versuchen, das in diesen Artikeln zu behandeln. Doch was genau ist Lobbyismus? Wie findet Lobbyismus statt? Welchen Einfluss haben Lobbyisten? Beim Lobbyismus handelt es sich um eine organisierte Einflussnahme von Interessengruppen auf politische, technische und geschäftliche Entscheidungen. Dabei geht es um Anliegen von Unternehmen, NGOs, Bürgerinitiativen oder Berufsverbände, die ihre Positionen in den politischen, aber auch wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen einbringen möchten. Dem Begriff NGO ist sicherlich nicht jedem geläufig, darum eine kurze Erklärung. NGOs, auf Deutsch Nichtregierungsorganisationen. Es handelt sich um unabhängige, gemeinnützige Organisationen, die sich für gesellschaftliche, soziale und ökologische Ziele einsetzen. Beispiele sind Umweltgruppen, wie zum Beispiel auch die Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten, der BUND, Greenpeace oder andere Menschenrechtsorganisationen. NGOs finanzieren sich meistens durch Spenden und engagieren sich oft durch Lobbyarbeit, um ihre Anliegen in die politische Diskussion einzubringen. Wir fragen uns, was sagen unsere Gesetze dazu? Ist Lobbyismus in welcher Form legitim? In unserer Gesellschaft und in unserer Demokratie? Warum sind das wichtige Informationen? Ist es in einer Demokratie legitim, dass Interessengruppen ihre Sichtweise vertreten? Nun, das Bundesverfassungsgericht hat dies mehrfach bestätigt. Doch der Grat zwischen notwendigem Austausch und möglichen Missbrauch ist schmal. Genau das schauen wir uns heute mal an. Lobbyisten haben verschiedene Aufgaben. Und der Lobbyismus hat nicht immer den besten Ruf. Ein eklatantes Beispiel findet man meistens in der Politik, wo Staaten wie Russland und ihre Machthaber versuchen, durch Lobbyisten gestreute falsche Meldungen selbst freie Wahlen in demokratischen Ländern zu manipulieren und demokratische Prozesse zu unterlaufen. Auch wenn Unternehmen eigene Interessen durchsetzen wollen. Und das auch gegen den Willen der Bürger. Hier werden Lobbyisten tätig, sowohl bei den Behörden und bei den Entscheidern in der Politik. Lobbyisten agieren als Vermittler zwischen Politik, Industrie, Behörden und Gesellschaft. Leicht macht die Runde, dass in vielen Fällen versucht wird, mit schön gefärbten, einseitigen Gutachten und Stellungnahmen, die gezielt gestreut werden, Meinungsbilder zu erzeugen oder zu verändern. Hier beginnt eine Gratwanderung, wenn die Informationsvermittlung gezielt Lücken aufweist. Dinge und Erfahrungen, die den Entscheidungsprozess maßgeblich beeinflussen, in welcher Richtung auch immer, wenn sie nur unzureichend erklärt oder wichtige Bestandteile in diesem Fall mutmaßlich bewusst nicht erwähnt oder weggelassen werden, sind hier unschöne Beispiele. Das gilt auch, wenn beispielsweise veraltete Daten als Basis für Situationsbeschreibungen herangezogen werden, die nicht dem Stand der heutigen Technik entsprechen. Nochmals, die Lobbyisten haben eine Hauptaufgabe. Es ist die Informationsvermittlung. Beispielsweise informieren sie Politiker und Entscheidungsträger in den Behörden und den Aufsichts- und Entscheidungsgremien über den neuesten Stand bei technologischen oder auch wirtschaftlichen Entwicklungen und tragen zur Meinungsbildung entscheidend bei. Daneben vertreten sie konkrete Interessen, etwa wenn ein Unternehmen, wie in unserem Fall am Niederrhein, den erweiterten Salzabbau durchbringen möchte. In unserem Fall wird eine Genehmigung zum erweiterten Salzabbau und ein Planfeststellungsverfahren vom Bergbauunternehmen gefordert. Dieses Planfeststellungsverfahren bildet die Basis für die entscheidungstragenden, involvierten Behörden und die Politik als Entscheidungsgrundlage. Doch von der Bevölkerung wird eine Zustimmung abgelehnt. Die Menschen sehen eine deutliche Gefährdung für Leib und Leben und ihr Eigentum. Auch hier ist der Umgang mit Bergschäden nicht eindeutig und wertfrei durch eine Schiedsstelle geklärt. Hier kommt es immer wieder zu Problemen bei der Schadensanerkennung und der Schadensbegleichung. Die Erfahrung mit dem Bergbaubetreiber und mit den Folgeschäden des Bergbaus und der Erfahrung von mehr als 100 Jahren Salzabbau am Niederrhein sind ein wichtiger Grund für die Menschen hier am Niederrhein, die Erweiterung des Salzabbaus abzulehnen. Die Menschen fühlen sich schlichtweg durch den Bergbaubetreiber, der Bergbehörde und das veraltete Bergrecht überfordert, ja sogar absolut hilflos. Sogar bis an die Hochwasserschutzanlagen der Deiche und auch unter dem Rhein und unter bewohnten Gebieten möchte man nicht auf den Salzabbau verzichten, so die Aussagen des Unternehmens in der Erörterung zur Planfeststellung. Diese Erweiterung wird von der Bevölkerung in dem geplanten Ausmaße abgelehnt. Doch das Unternehmen benötigt die Zustimmung der Bergbaubehörde oder der NGOs. Das war auch der Grund, warum man sich zusammengetan hat und hat die Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten gegründet, die mittlerweile durch ihren Status als Umweltverband zu einem NGO geworden ist und versucht, angemessen die Bürgerinnen und Bürger zu vertreten. Ein weiterer Punkt der Lobbyisten ist der Aufbau von Netzwerken. Lobbyisten pflegen die Beziehung zu politischen Entscheidungsträgern und organisieren Treffen oder Veranstaltungen, um ihre Anliegen zu präsentieren. Ihre Arbeit hat also viele Facetten, die in manchen Fällen ausschlaggebend sein können für wichtige Entscheidungen. Wie der Lobbyismus Einfluss nimmt. Lobbyismus hat viele Hebel, um Einfluss zu nehmen. Von der Bereitstellung von Fachwissen über persönliche Kontakte bis hin zu Öffentlichkeitskampagnen. Ein Beispiel. Der Salzbergbau in Deutschland nutzt das technische Know-how, durch von ihnen bestellte Gutachten und Untersuchungen bestehende Hindernisse in den Behörden aus dem Wege zu räumen, die eine positive Entscheidung verhindern könnten. Im Gegensatz hat auch eine Bürgerinitiative wie die Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten diese Möglichkeit, diese Form des Lobbyismus zu nutzen. Leider ist dieses aber auch in den meisten Fällen mit manchmal enormen Kosten für Gutachten und Expertisen verbunden. Das können die Bürgerinitiativen aus mangelnden Finanzen nicht leisten und sind somit Unternehmen, der Politik und einer Interessenvertretung der beiden Behörden und der Industrie klar unterlegen. Rechtsbeistand durch Unterstützungen, durch Fachanwälte, Fachinstitute, Fachuniversitäten, die die Interessen und die Argumente der Bürgerinitiativen, der Bürgerinnen und Bürger fundamentieren und untermauern, sind in vielen Fällen unfinanzierbar. Ein weiterer wichtiger Mechanismus ist die Netzwerkbildung. Regelmäßige Treffen zwischen Politik und Wirtschaft ermöglichen den Austausch über aktuelle Herausforderungen, öffnen aber auch Türen für gezielte Einflussnahmen. Auch dieses ist aus finanziellen und besonders Zeitmangelgründen, mangelnden Hintergrundinformationen, fehlendes Insiderwissen und Fachwissen der ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Bürgerinitiativen nicht leistbar. Besonders kontrovers ist der sogenannte Drehtüreneffekt. Politiker wechseln Führungspositionen von Unternehmen und nutzen dabei ihre Kontakte und Insiderwissen, um somit die Interessen der Industrie und der Wirtschaft zu vertreten. Welche Chancen bietet der Lobbyismus? Auf der einen Seite, er vermittelt Fachwissen und Vielfalt. Nun ja, der Lobbyismus ist nicht nur problematisch. Er bringt auch Chancen mit sich. Lobbyisten liefern Fachwissen, das Politikern und Behörden oft fehlt. Gerade in komplexen Bereichen, wie in unserem Fall, dem erweiterten Salzabbau, sind solche Informationen essentiell für fundierte Entscheidungen wichtig. Ein weiterer positiver Effekt, Lobbyismus ermöglicht die Repräsentation von Minderheiten. NGOs, die sich für die Umwelt- oder Menschenrechtsthemen stark machen. Doch hier mangelt es in den meisten Fällen an der Finanz- und Spendenlage, die zur Erstellung der Gutachten, Untersuchungen und der Inanspruchnahme eines Rechtsbeistandes nicht im ausreichenden Maße vorhanden sind. Doch leider fehlt es, wie schon betont, an der fachlichen, begründeten Unterstützung durch Gutachten und Untersuchungen, die aber essentiell erforderlich sind und aus Finanzierungsgründen einfach nicht leistbar sind. Natürlich haben wir auch Risiken und auch Kritik beim Lobbyismus. Machtungleichgewicht und Missbrauch. Doch wo Chancen bestehen, gibt es auch Risiken. Das ist nur einmal so. Ein zentrales Problem ist das Ungleichgewicht. Großkonzerne haben oft mehr Ressourcen als kleine Organisationen oder Bürgerinitiativen. Sie können Studien finanzieren, PR-Kampagnen starten, hochqualifizierte Lobbyisten einsetzen, um ihre Interessen durchzusetzen. Auch die Intransparenz ist ein Problem. Der Gumex-Skandal in Deutschland ist so ein Beispiel. Es hat gezeigt, wie verdeckte Einflussnahmen von Finanzlobbyisten massive Schäden anrichten können. Solche Fälle schaden dem Vertrauen in den demokratischen Prozess hier in Deutschland. Wenn wir schon darüber sprechen, dann müssen wir uns auch die Gesetzgebung anschauen. Lobbyismus in Deutschland, die Gesetzgebung und die Kontrolle. Gibt es Hilfe vom Gesetz? Man fragt sich, wie wird der Lobbyismus in Deutschland geregelt? Die Regelung zum Lobbyistenregistergesetz, das 2022 eingeführt wurde, ist sicherlich ein richtiger Schritt. Wir fragen uns nun, gibt es Beispiele für positiven Einfluss bei NGOs und Fachverbänden? Es gibt auch Beispiele für erfolgreichen und positiven Lobbyismus. Umweltorganisationen in der EU haben maßgeblich dazu beigetragen, strengere Emissionsstandards einzuführen. Ähnlich haben Verbraucherschutzverbände das Thema Datenschutz in den Fokus gerückt und wichtige Reformen wie die Datenschutzgrundverordnung vorangetrieben. Auch in Deutschland leisten Fachverbände wertvolle Arbeit und man kann davon ausgehen, dass die Expertisen fair, transparent und die Sachlage beurteilt und auch widerspiegelt. Sie bringen Expertise in politische und gemeinwohlbetreffende Entscheidungsprozesse ein. Aber auch hier gilt, ohne Moos nichts los. Will heißen, dass auch hier nicht unerhebliche Finanzmittel erforderlich sind. Diese Beispiele zeigen, Lobbyismus kann eine wichtige Rolle spielen, wenn er fair und transparent gestaltet ist. Neben den positiven Beispielen gibt es auch negative Beispiele, wie den Missbrauch und Skandale. Der Maskenskandal während der Corona-Pandemie in Deutschland. Hier haben sich Politiker persönlich bereichert. Auf EU-Ebene sorgte der Quatergate-Skandal für Aufsehen, bei dem versucht wurde, Politiker durch Bestechung zu beeinflussen. Diese Fälle machen deutlich, dass es dringend wirksamere Kontrollmechanismen braucht. Nur so kann der Machtmissbrauch durch Lobbyisten verhindert werden. Das Vertrauen der Bürger in die Demokratie hängt davon ab, dass solche Skandale nicht die Regel werden. Ja, so langsam kommen wir zum Abschluss unserer heutigen Geschichte über den Lobbyismus. Und wir vergleichen einfach mal Deutschland und Europa und schauen uns diesen Fokus mal an. Wie sieht es in Europa aus? Die EU hat ein freiwilliges Transparenzregister eingeführt, das als Vorbild auch für Deutschland dienen könnte. Doch auch hier gibt es Kritik. Schauen wir uns unsere Geschichte an. Besonders in der Salzbergbaupolitik dominiert ein großer Konzern, was so zeigt, die Vergangenheit zulasten der betroffenen Bürger geht. Diese betroffenen Bürger, Städte und Gemeinden, stehen durch ein bergbaufreundliches Bergrecht und wie die Politiker sagen, das über dem Grundgesetz steht, auf verlorenen Posten. Deutschland hat mit den verpflichtenden Lobbyregister Fortschritte gemacht, doch viele Expertinnen und Experten fordern strengere Regeln. Ein europäischer Standard für Transparenz und Kontrolle könnte helfen, Machtgleichgewichte besser auszugleichen. Zum Schluss kommt noch eine Frage auf. Lobbyismus? Eine Herausforderung für die Demokratie? Abschließend lässt sich sagen, Lobbyismus ist ein unverzichtbarer Teil der Demokratie, der vervielfältigte Perspektiven einbringt und fundierte Entscheidungen ermöglicht. Gleichzeitig birgt er Risiken, insbesondere wenn mächtige Akteure dominieren oder Regeln umgangen werden. Die Herausforderung besteht darin, Lobbyismus transparent und gerechter zu gestalten. Gesetzliche Regelungen wie das Lobbyregister sind ein Schritt in die richtige Richtung. Doch es bleibt noch viel zu tun, um Vertrauen in demokratische Prozesse zu stärken. Das war ein Beitrag über Lobbyismus in Deutschland und Europa, aber auch in Richtung dem, was hier am Niederrhein derzeit passiert, mit der Erweiterung des Salzbergbaus. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie informiert. Das war eine Sendung des Bürgerfunks der VHS aus Rheinberg. In der Moderation hörten Sie Karl-Heinz Kamps. Diese Sendung ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte. Alle diese Informationen, die Sie jetzt gerade gehört haben, können Sie auch abrufen unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Ich sage Tschüsskes und auf Wiederhören. Danke, dass Sie zugehört haben. Vielleicht hören wir uns ja im nächsten Monat wieder, zur gleichen Zeit, immer am zweiten Freitag im Monat um die gleiche Uhrzeit, 20:04 Uhr.